Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren spannenden Panel im Rahmen des alternativen WEF in Prag. Spannend und interessant wird es deshalb, weil wenn Sie gleich die Interviewgäste sehen werden, dann wissen Sie, mit dieser Besetzung muss es interessant werden. Und zum anderen haben wir auch ein sehr spannendes Thema für Sie vorbereitet. Es geht um die Demokratie von morgen. Immer mehr Menschen empfinden den gegenwärtigen Zustand EU-Europas als Demokratie-Simulation, wo Demokratie heftig gepriesen und heilig gepriesen, in Wahrheit aber nicht mit Leben erfüllt wird. Die westlich-woken Eliten und ihre Massenmedien behaupten von sich, dass nur sie allein die Demokratie repräsentieren würden und diese, ihre Demokratie, müsse permanent verteidigt werden. Dabei erleben immer mehr Menschen Unfreiheit, staatliche Verfolgung und Repression. Der Staat wird vielfach als übergriffiges Werkzeug der Mächtigen wahrgenommen. Vom Volk, von dem angeblich alle Macht ausgehen sollte, ist heute gar nicht mehr die Rede. Das Bedürfnis der Menschen nach Mitbestimmung wird größer. Doch wie kann das organisiert werden? Wie könnte eine bessere Demokratie von morgen aussehen? Darüber wollen wir uns jetzt unterhalten und in dieser illustren Runde begrüße ich mit Beate Barner, eine Rechtsanwältin und Buchautorin. Ihr Fachgebiet ist Medizinrecht. Sie warnte bereits in den ersten Tagen des Corona-Ausnahmezustands vor einem Putsch gegen die Demokratie und die freiheitlich-demokratische Grundordnung und ging juristisch dagegen vor. Herzlich willkommen, Frau Barner. Ebenfalls in dieser Runde ist Ulrich Mies. Er ist Sozialwissenschaftler und Autor. Er publiziert zu staatsterroristischen Vorgängen, zum tiefen Staat sowie den Erosionserscheinungen innerhalb der modernen Demokratie, die durch äußere Beeinflussung sich immer stärker gegen ihre eigene Bevölkerung wendet. Herzlich willkommen, Herr Mies. Auf dem Podium ebenfalls Michael Ballweg. Er gründete zu Beginn der Corona-Zeit die Bürgerprotestbewegung Querdenken und organisierte zahlreiche Demonstrationen gegen das Corona-Regime, was zu politischer Repression gegen seine Person führte. Ballweg saß viele Monate in Untersuchungshaft und steht derzeit in Stuttgart vor Gericht. Er gilt als Fachmann für Meinungsbildungsprozesse und digitale Unabhängigkeit. Herzlich willkommen, lieber Michael. Mein nächster Gast war mehr als 3 Jahrzehnte aktiver Politiker. Er kann als Demokratie-Insider bezeichnet werden, bekleidete er viele Ämter innerhalb des Parlamentarismus. So war er beispielsweise Bundesrat, Landtagsabgeordneter und Nationalratsabgeordneter. Er hat Erfahrung als internationaler Wahlbeobachter und gilt als scharfsinniger Analyst in national- und geopolitischen Fragen. Herzlich willkommen, Dr. Johannes Hübner. Zu seiner Linken sitzt der Arzt und mehrfache Bestseller-Autor, der vor allem als Aufdecker düsterer Komplotte sich einen Namen gemacht hat. Er sah etwa die Corona-Pandemie schon Monate zuvor voraus und in seinem aktuellen Buch Game Over 2, Angriff aufs Mikrobiom, warnt er bereits vor dem nächsten Angriff auf unsere Gesundheit. Er ist darüber hinaus Vizepräsident der World Freedom Alliance und Gründer des Wirkraft-Institutes in Wien, Heiko Schöning. Herzlich willkommen. Zu meiner Linken sollte normalerweise eine Dame sitzen, die aber verhindert ist, krankheitsbedingt verhindert ist. Dort sollte normalerweise Ulrike Giro sitzen. Hier strahlt mir jetzt entgegen der Auf-1-Chefredakteur, den ich nicht näher vorstellen muss, Stefan Magnet. Wir verlieren keine Zeit. Ladies first heißt es. Frau Barner, die erste Frage geht an Sie. Wie stellen Sie sich eine Demokratie von morgen vor?
Ja, die ideale Demokratie, die stelle ich mir zunächst mal im Ergebnis vor. Die hat für mich sozusagen einen Zustand erreicht, den ich gerne beschreiben möchte. Der hat 3 Komponenten, nämlich den Zustand der Zufriedenheit der Bürger, weil sie in ihrem Menschsein wahrgenommen und in ihren Bedürfnissen ernst genommen werden. Es hat die Komponente der Freiheit nämlich auch die Entscheidungen mittragen zu können, mitgestalten zu können und auch Nein sagen zu können. Und mit diesen beiden Komponenten, denke ich, sind die Zutaten für das vielleicht die wichtigste Voraussetzung für ein gedeihliches und menschenwürdiges Leben geschaffen, nämlich den Frieden. Also Zufriedenheit, Freiheit und Frieden, das klingt so ein bisschen wie Märchenparadies, hat aber auch zur Voraussetzung, wie ich meine, eine Menge Arbeit. Der Bürger muss hier viel tun, um diesen Idealzustand zu erreichen. Er muss nämlich Verantwortung übernehmen. Ja, er braucht dafür, ich denke, für eine ideale Demokratie braucht es auch eine tief verwurzelte Integrität und Redlichkeit der Bürger und damit natürlich auch deren Vertreter, der Staatsvertreter, die dann eben ja die Entscheidungen so redlich und integer umsetzen sollen. Es braucht eine gemeinsame Werteskala als Fundament letztendlich eines Rechtsstaats. Und da meine ich, sind die Grundrechte, die Menschenrechte, auch unsere Verfassung, egal ob in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, sicherlich ganz gute Regelwerke. Ja, aber der redliche Staat, den braucht es eben auch, der genau auf die Einhaltung jetzt dieser Werteskala und dieser Rechtsordnung tatsächlich aufpasst, diese im Grunde schützt. Und das ist meines Erachtens wieder rückgekoppelt an die Bürger, die darauf zu achten haben, mit großer Wachsamkeit, mit Disziplin, mit Aufmerksamkeit, dass tatsächlich der Staat den Willen der Bürger, die Werteordnung und die Rechtsordnung einhält. Das braucht Transparenz. Und das alles zusammen scheint mir viel Arbeit, die sich aber am Ende lohnt. Denn am Ende stehen hoffentlich Zufriedenheit, Freiheit und Frieden.
Ich greife mal den Begriff auf, den Sie gerade in die Runde gebracht haben, Zutaten. Sie haben jetzt von Zufriedenheit gesprochen, von Freiheit, von Frieden. Mixen wir doch noch etwas dazu, denn ich denke mal, der Herr Mies hat auch eine klare Vorstellung davon, wie die Demokratie von morgen aussieht. Was geben Sie noch rein in dieses Rezept?
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir es, um die aktuelle Situation zu beschreiben, mit einem multiplen Staatsstreich zu tun haben, mit einem Zusammenbruch der Gewaltenteilung auf breiter Front und dass wir mit einem bösartigen Regime konfrontiert sind, dessen Bösartigkeit sich für die Mehrheit der Bevölkerung aus meiner Sicht nicht erschließt. Und deshalb zitiere ich aus unserer neuesten Publikation Gegendruck: Eine bösartige Herrschaftsmelange hält sich mit Raublügen, massiver Korruption, Zensur, allgemeiner allgegenwärtiger Propaganda, permanenten Rechtsbrüchen, Kriegsgeschrei und permanenten staatlichen Übergriffen gegen jedwede Opposition an der Macht. In der Folge mutieren Regierungen, Konzernwirtschaft und anonyme Bürokratien zunehmend zu vernetzten kriminellen politischen Organisationen. Der Begriff Criminocracy könnte das monströse Herrschaftssyndikat der Postmoderne annähernd adäquat beschreiben. Das ist aus meiner Sicht der Ausgangspunkt und der ist überhaupt nicht lustig und ist überhaupt nicht witzig und der bestimmt auch maßgebend meine Perzeption dessen, was ich glaube, wie Demokratie funktionieren könnte, welche Voraussetzungen sie hat. Wir sind ja nicht nur Theoretiker, sondern wir sind insofern auch Praktiker, als wir Demokratie von unten selbst praktizieren. Wir haben seit Oktober 2020 einen philosophischen Salon gegründet. Bitte gründet 10.000 philosophische Salons in Deutschland oder auch mehr. Wir haben drei Länderwanderungen organisiert und wir haben viele Menschen zusammengeführt und es gibt im Dreiländereck, Niederlande, Deutschland, Belgien, enorme Anstrengungen, Demokratie von unten zu realisieren. Und Demokratie müssen wir überhaupt erstmal lernen, weil wir noch nie eine hatten. Und das ist ein mühsamer Prozess. Und wie wir alle wissen, ist es eine große Anstrengung bereits, wenn man mit einer Gruppe von 100 Menschen konfrontiert ist, dass man sich dann nicht in die Haare gerät. und einen zivilisierten Diskurs pflegt. Das müssen wir auch alles trainieren. Das ist in dieser Gruppierung hier sicherlich sehr viel einfacher als draußen. Also Demokratie vom Scratch neu aufbauen, trainieren, trainieren und trainieren und dann über die Hundertergruppe immer weiter das ganze Feld von unten aufrollen und hoffentlich schleichend übernehmen. Das ist meine Vision von Demokratie, dass wir es mit grandiosen Gegenmächten zu tun haben, wissen wir. Das muss ich jetzt nicht im Einzelnen darstellen, das wissen wir alle. Ich sage nur, Demokratie in Kurzform bedeutet für mich heute die Umkehrung aller bestehender Verhältnisse. Das heißt also, alles neu lernen, alles neu trainieren. Und ich darf noch zum Abschluss meiner ersten Ausführungen sagen, die Verbrechen der vergangenen Jahre müssen wir dokumentieren, denn wenn das System fällt, und ich hoffe, es fällt, brauchen wir eine Dokumentationsstelle Regimeverbrechen. Die ist unerlässlich, wenn man in eine neue Gesellschaft vorstoßen will, denn die alten Gangster und Verbrecher, die organisierten Kriminellen, müssen rechtsstaatlich in irgendeiner Form zur Verantwortung gezogen werden.
Ich wusste doch, dass es ein interessantes und spannendes Panel wird, nach diesen Worten von Ulrich Mies. Dr. Hübner hat aufmerksam zugehört und wird jetzt noch seine Zutaten reingeben in unser Rezept für eine Demokratie von morgen. Wie sieht Ihre aus?
Ja, also bevor ich jetzt zu den Dingen, die der Václav Klaus als Träume und Wünsche gesagt hat, komme, würde ich mal sagen, dass das Fundament für eine Demokratie, das Fundament ist die Verfassung, die im Wesentlichen die Grundregeln festlegt, nach denen sowas funktioniert. Und eine Demokratie kann natürlich nicht funktionieren, indem nur jeder lernt oder jeder sich selbst verwirklicht oder jeder seine NGO macht, sondern da muss es ein übergeordnetes Regelwerk geben, das entscheidet, wie das Ganze funktioniert, sonst gibt es keinen Staat, sonst werden wir keine geordnete Wirtschaft haben, keine Verwaltung, keine Justiz und dergleichen. Im Prinzip die Regelwerke, die wir in Deutschland oder Österreich haben, also unsere Verfassung von 1923, 28 oder das deutsche Grundgesetz von 1949 eigentlich, sind sehr gut. Die sind also wohl durchdacht und die stellen schon sinnvolle Regeln für eine Demokratie auf. Aber wie man in den letzten, nicht Jahren, sondern Jahrzehnten gesehen hat, dieser Aushöhlung, von der hier schon gesprochen wurde, reichen sie nicht aus. Und es gibt verschiedene Ansätze, dass dieses Regelwerk ausgehöhlt wird, beziehungsweise von Kräften, die wir nicht sehen, die wir nicht wählen, die wir nicht kontrollieren können, verwendet werden, um uns fremden Willen aufzuzwingen. So, was sind die Korrektive? Da komme ich jetzt nicht ins Wünschen und Träumen hinein, sondern das sehe ich doch als eine juristisch einigermaßen fundierte Aussage. Das Erste, was wir brauchen, ist die direkt demokratische Komponente. Deswegen wird die auch so gefürchtet und bekämpft. Also wenn Sie auf EU-Ebene oder auf Ebene der, wie manche sagen würden, Globalisten dieses Wort in den Mund nehmen, dann stoßen Sie sofort auf entsetztes Schweigen oder Ablehnung oder Kopftippen oder so etwas. Warum? Die Demokratie nach unseren Verfassungen ist im Wesentlichen als Parteiendemokratie organisiert und das ist auch im Prinzip richtig. Nur die Parteiendemokratie hat den Nachteil, dass der Bürger sich nicht direkt zu einzelnen Fragen äußern kann, sondern nur indirekt durch alle 4 oder 5 Jahre wählen und ankreuzen. Und eine Partei als Organisation ist natürlich einem wohlorganisierten Organismus aus dem Hintergrund viel stärker ausgesetzt als der Wille des Einzelnen zu einer gewissen Entscheidung. In einer direkt demokratischen Abstimmung, wo ich darüber entscheide, wollen wir im Jahr 200.000 Asylwerber zulassen oder wollen wir nur 20.000 oder gar keine zulassen, sagen wir Asyl nur in dem Kontinent, wo es entstanden ist, der Asylgrund. Eine solche Entscheidung wird trotz aller Propaganda und vielleicht gleichgeschalteter Mediengehirnwäsche trotzdem in der Dunkelheit oder in der Einsamkeit der Wahlzelle aus dem Unterbewussten des Menschen getroffen. Und darum sehen wir auch in direkt demokratischen Entscheidungsprozessen, überall dort, wo sie zugelassen worden sind, sehr oft in Fragen, die die EU-Zentralisierung betreffen, auch in Dänemark, in Irland oder Holland, nicht nur in der Schweiz, ja, da sehen wir eine Ablehnung des Systems. Wenn es aber zu Wahlen nach dem Parteisystem kommt, dann haben wir das Problem, dass einzelne Parteien oder die Organisationen einzelner Meinungen in den Parteien, denen die Mehrheit wohl zustimmen würde, nicht mehrheitsfähig ist, weil die Parteien, ihre Führer, ihre Namen, ihre Vergangenheit diabolisiert und dämonisiert werden und durch ständiges Verknüpfen mit Negativausdrücken im Unterbewussten der Leute ein Anker gesetzt wird, der sie daran hindert, diese Partei zu wählen, weil sie Angst haben, weil sie haben, ja, der, nehmen wir unseren Österreicher, der Kickl, der will die Demokratie abschaffen oder die AfD will den Nationalsozialismus wieder einführen und die Konzentrationslager errichten. Die ruinieren unseren Stand in der Welt, die ruinieren unsere Wirtschaft. Sie kennen diese ganzen ARD, ZDF, ORF und Co. Standard-Kommentarweisheiten. Und darum ist es unerlässlich, den Verfassungen eine starke, direktdemokratische Seite zur Seite zu stellen. Ja, unerlässlich. Es gibt verschiedenes anderes. Ja, es gibt verschiedenes anderes. Das führt jetzt zu weit, wenn ich das ausführe, da schöpfe ich meine Zeit aus. Aber das ist einmal mein erstes Statement dazu.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt.
Ein interessanter Punkt, ja, den Sie damit eingebracht haben in unsere Rezeptur. Und jetzt schauen wir doch mal in den Kopf eines Bestseller-Autors, der beschreiben darf, wie seine Demokratie von morgen exakt aussieht.
Die Demokratie von morgen wird einen guten Baustein haben. Und ich habe eine gute Nachricht mitzubringen, denn es gibt einen guten Baustein für eine Demokratie von morgen, der wirklich machbar ist, der umsetzbar ist, der auch gar nicht so kompliziert ist und den wir einfach machen sollten. Was ist das? Es ist Losen. Es ist das Losverfahren. Wir kennen ja alle Wahlen. Alle gehen zur Wahl und es werden nur einige gewählt, eine Kammer. Die alten Demokratien kannten aber auch das Losverfahren, dass wir auch aus allen Menschen einige auch losen können, die quasi eine zweite Kammer bilden. Und mit dieser Mischung aus Losen und Wahlen haben wir eine viel bessere Balance der Macht, a balance of power. Mit dieser Balance zwischen Losen und Wahlen haben wir einen viel besseren Schutz gegen Korruption und es hat auch viele andere Vorteile. Ich werde gleich noch zuerst dieses System ein wenig beschreiben und dann auch sagen, woher es stammt, wo man es auch nachlesen kann, wo man es vertiefen kann und wie ich auch darauf gekommen bin. Es ist ja so, dass ich mich lange Jahre ja mit vielen Problemen beschäftigt habe, mit dem organisierten Verbrechen. Ich hatte Corona vorhergesagt und jetzt Corona 2.0. Aber das sind sozusagen Probleme. Ich habe mich aber schon lange auch mit Lösungen beschäftigt, mich auch gefragt, was sind denn Lösungen? Wir haben so viel organisiertes Verbrechen, so viel Schlechtes ist in der Welt und wie kann man eine Demokratie dann besser machen für morgen, eine Gemeinschaft, eine gesündere Gemeinschaft, auch als Arzt natürlich. Und da bin ich auf etwas gestoßen, 2016 schon. Und auf ein Buch, das heißt Gegen Wahlen, von einem belgischen Historiker, der heißt David von Reybrock. Nur einmal kurz angerissen. So, und der hat es im Bundestag, im Deutschen Bundestag, hat er das vorgestellt vor Abgeordneten des deutschen Parlaments. Und ich war mit eingeladen. Also ich war mit im Bundestag mit David von Reybrock und er hat es dort vorgestellt. Ein wunderbares Konzept aus der Antike. Worum geht es? Es geht darum, dass aus allen Wahlberechtigten, aus allen auch alle gelost werden können für eine bestimmte Zeit. Das kann ein Jahr sein, das können mehrere Jahre zum Beispiel sein. Und die bekommen dann auch genauso halt eine Lebenssicherung, also ein Abgeordnetengehalt. Und danach endet auch ihre Periode wieder. Das heißt, sie haben keinen Anreiz dazu, wiedergewählt zu werden, nicht? Und wieder halt sich so darzustellen und Geld zu sammeln für ihre Wiederwahlen. Weil das ist eines der Punkte, woran es ja krankt in unseren Parlamenten. Und ich habe es selber halt auch im Bundestag ja auch erlebt, mit vielen Bundestagsabgeordneten gesprochen, das beobachtet, als ich in Berlin an der Charité studiert habe und oft im Bundestag gewesen bin, mit vielen Abgeordneten aus unterschiedlichen Parteien dort Kontakt hatte. Die haben Angst. Vor wem? Wer ist der gefürchteste Mensch im Parlament? Es ist der Fraktionsvorsitzende. So. Und der sagt, wenn einer nicht spurt und einer nicht mitgeht, dann sagt er, so, mit Butterbrot und, mit Zuckerbrot und Peitsche, du tust es jetzt, ja, oder wir stellen dich nicht mehr auf von der Wahl. Und wenn du ganz nicht auf Linie bist, dann sägen wir dich jetzt sofort auch ab mit irgendeinem Skandelchen. So. Und die meisten folgen und verraten ihre eigene Position, verraten ihre Wähler.
Herr Schöning, darf ich bitte noch mal auf dieses Losverfahren zu sprechen kommen, bevor ich den Ball dann auch noch zu euch rüberspielen werde? Denn das klingt ja erstmal ganz faszinierend, aber aus allen Wahlberechtigten wird im Losverfahren ein Abgeordneter gewählt. Das könnte ja auch jemanden treffen, der überhaupt keine Lust darauf hat.
Ja, genau. Jeder hat natürlich auch die Freiheit zu sagen, ich mache es nicht. Und dann kommt der Nächste, der halt gelost wird. Aber jeder hat die Möglichkeit, dort drin zu sein. Und wenn man sich das vorstellt, auch als Korrektiv, dass wir noch eine weitere Kammer haben, eine zweite Kammer oder wie in Deutschland vielleicht eine dritte Kammer, nicht nur die Landesparlamente, die Vertretung und die gewählten Abgeordneten, sondern auch die gelosten Abgeordneten. Und da sitzen dann der Bäcker, der Arzt, der Klempner, die Krankenschwester.
Die Hausfrau, die alleinerziehende Mutter,
genau,
die gewählt worden ist.
Die sitzen alle dort drin.
Es ist eine spannende Vorstellung, dieses Parlament so vor seinem geistigen Auge zu sehen. Vielen herzlichen Dank für diese Idee einer Demokratie von morgen. Jetzt fragen wir mal den Aktivisten, was er denn von dem bisher Gehörten so sagt und vor allen Dingen, wie er sich das selbst vorstellt, die Demokratie von morgen.
Ja, also ich muss sagen, ich muss erstmal der Beate zustimmen mit dem Thema Zufriedenheit, wobei ich würde noch weitergehen. Es sollte eigentlich die Freude sein, die an erster Stelle steht, dass alle Menschen, sagen wir mal, gemäß ihren Anlagen, gemäß ihrer Bestimmung dann auch leben können, ihre Talente umsetzen können. Und das Zufriedenheit beinhaltet ja den inneren Frieden. Und wenn wir im inneren Frieden leben und mit uns einig sind, dann können wir auch die Dinge umsetzen. Ich möchte vielleicht ergänzen zu deiner Einleitung. Du hast ja gesagt, wir leben in einer Demokratiesimulation. Man muss dazu auch sagen, wir leben auch in einer Rechtsstaatssimulation. Das haben wir alle erlebt. Ich selbst hatte es ja nicht geglaubt, habe immer am Anfang noch gedacht, die wird uns schon schützen und wird diese Dinge wieder einkassieren. Ich selbst erlebe es ja im Prozess gerade, wie eigentlich dieser Bürokratieapparat, der sich komplett verselbstständigt hat, der ja übrigens auch seit 1950 existiert und viele Altlasten übernommen hat, sage ich jetzt mal vorsichtig, und wie der eben immer übergriffiger wird, weil irgendwelche Beamte Regeln einfach befolgen und nichts hinterfragt wird. Und unser großes Thema ist ja das Thema Meinungsfreiheit, sowohl offline auf der Straße, also im analogen Bereich, aber auch im digitalen Bereich. Die Meinungsfreiheit gehört ja zu den Grundrechten und für eine Demokratie ist diese Meinungsfreiheit und auch dieser Meinungskorridor unerlässlich. Und deshalb finde ich es umso schöner. Gestern wurde ja auch beschlossen, dass dieses Prinzip der Kontaktschuld, was wir von Anfang an auch abgelehnt haben, auch jetzt von allen hier im Konsensverfahren entschieden wurde, dass wir das eben nicht mehr machen und uns dann nicht mehr einschränken oder verschrecken lassen. Und ansonsten kann ich nur sagen, direktdemokratischen Elemente sind natürlich ganz wichtig. Das Veto-Prinzip, Nein zu sagen zu Entscheidungen, das können wir auf der Straße tun. Aber wir sollten natürlich auch die Möglichkeit haben, dass über den parlamentarischen Weg zu tun oder über die direkte Mitbestimmung. Und ich muss dem Ulrich Mies halt vollständig zustimmen. Es ist viel Arbeit. Wir müssen einfach damit anfangen. Wir müssen das lernen. Wir müssen die Dinge ausprobieren. Wir dürfen keine Angst haben zu scheitern, wenn es nicht gleich funktioniert, weil wir haben es ja noch nie richtig ausprobiert. Also die perfekte Lösung ist nicht da. Sie bedeutet Arbeit und sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, wer sich mit viel Arbeit auskennt, das ist Stefan Magnet. Der wird auch eine ganz klare Meinung haben zur Demokratie von morgen.
Ja, Thomas, ich schließe mich dem an, was gesagt wurde. Es ist alles richtig spannend und gut. Ich möchte da zwei visionäre Dinge dazu ergänzen. Nämlich, wir sprechen ja heute unter dem Motto Bilder einer freien Welt von morgen. Und hier sehe ich vor allem zwei ganz wichtige Dinge einer Demokratie von morgen. Das eine ist, die Politiker sind wieder wahre Volksvertreter. Das klingt jetzt so selbstverständlich. Ein Politiker vertritt aber heute alle Interessen, die der Pharmaindustrie, die irgendwelcher Geheimdienste, ausländischer Geheimdienste bevorzugt. Und das muss enden. Und sobald er Volksvertreter ist, ist er nur mehr dem Volk, dem Souverän, verantwortlich. Und das Volk muss sich seiner Macht bewusst werden. Das bedeutet die zweite Komponente, wir brauchen wieder Bürger, die den Namen auch verdient haben und nicht nur irgendwelche Endkonsumenten. Und diese Bürger müssen sich dann auch informieren und das geht eben einmal über das Unterhaltungsprogramm beim Dschungelcamp hinaus. Ich möchte aber dazu noch sagen, was ist diese Demokratie heute? Da würde ich beim Herrn Mies anknüpfen wollen, denn das, was er gesagt hat, dem schließe ich mich voll an. Ich würde noch ergänzen, was Richard Kuddenhofer-Kalergi gesagt hat, nämlich vor über 100 Jahren, 1922. Es war der Mann übrigens, der die Europäische Union vorausgedacht hatte mit seiner Pan-Europa-Union und das dann auch mit den Großbanken umgesetzt hat. Und er sagte sehr treffend, heute ist Demokratie Fassade der Plutokratie. Plutokratie steht im Duden, das ist die Geldherrschaft, ja, also die Herrschaft der Geldhabenden. Weil die Völker nackte Plutokratien, also Geldherrschaft, aber nicht dulden würden, wird ihnen die nominelle Macht überlassen, während die faktische Macht in den Händen der Plutokraten ruht. In republikanischen wie in monarchischen Demokratien sind die Staatsmänner Marionetten, die Kapitalisten sind die Drahtzieher. Sie diktieren die Richtlinien der Politik, sie beherrschen durch Ankauf der öffentlichen Meinung die Wähler, durch geschäftliche und gesellschaftliche Beziehungen die Minister. Das hat er vor über 100 Jahren gesagt. Ich denke, da müssen wir heute nichts hinzufügen, aber das Regime hat sich abgesichert. Jeder, der die Demokratie, so wie sie heute ist, also die parlamentarische Demokratie hinterfragt oder sie weiterentwickeln oder umgestalten möchte, der läuft Gefahr in Deutschland und Österreich, dass er ein Delegitimierer ist. Da werden jetzt neue Gesetze geschaffen. In Österreich fährt man dann gleich auch harte Geschütze auf. Ich wurde mal konfrontiert mit einem Verfahren nach dem NS-Verbotsgesetz und ich wollte angeblich die parlamentarische demokratische Grundordnung beseitigen, nur weil man darüber nachdenkt, ob es ein Gottgesetz ist, dass in Österreich im Parlament 183 Abgeordnete auf die Person genau sitzen müssen oder im Bundestag 733 Abgeordnete. Jeder, der sagt, wir können es eigentlich mit der Hälfte Versager auch schaffen, der delegitimiert diesen Staat offiziell. Wir lassen uns aber das nicht nehmen, ganz bewusst jetzt auch bei diesem Panel, dass wir darüber nachdenken, wie könnte man es denn zum Besseren verändern. Denn sie verändern es ja die ganze Zeit. Erstens sind die Politiker die größten Delegitimierer ihrer eigenen Ordnung, indem dass sie tun, was sie tun. Und zum Zweiten deuten sie die Demokratie um, sobald es ihnen passt. Als in Thüringen und in Österreich Parteien stärkste Kräfte wurden, die sie nicht mögen, haben sie dann über die Tagesschau und über den ORF gleichgeschaltet eine Kampagne gefahren und haben gesagt, nein, parlamentarische Demokratie, liberale Demokratie bedeutet nicht, dass der Erste deswegen die Regierung machen muss. Das war ganz neu. Das kam plötzlich. Man muss sich das umgekehrt vorstellen. Die AfD würde so etwas verkünden. Dann heißt es gleich, wir sind in der Diktatur angekommen. Und nur deswegen der Rückgriff. Wenn wir sagen, wir brauchen Volksvertreter und wir brauchen tatsächlich aufgeklärte Bürger, dann liegt wirklich viel Arbeit vor uns, denn das ist beides nicht in Sicht. Ulrike Guerreau, die mir in der Nacht ein E-Mail geschrieben hatte, sie hat sich wohl etwas Übles zugezogen und lässt alle schön grüßen. Sie wäre wirklich gerne hier gewesen und sie hat mich gebeten, den Begriff, den sie hier bearbeiten wollte, auch einzufügen. Das passt gut zu Kalergi dazu, nämlich die simulative Demokratie. Sie sagt, wir haben seit vielen Jahren gar keine Demokratie mehr, keine Demokratie, die den Namen per Definition verdient hätte. Und wenn wir darüber jammern, dass wir die Demokratie so schlecht wäre, dann ist das so etwas wie Phantomschmerz. Wir haben es nicht mehr, aber wir sehen uns leid darum. Und dann ist halt die Frage, ab wann haben wir keine Demokratie mehr? Sie sagt auch, dass die Demokratie keineswegs das Friedenskonzept ist, das uns verkauft wird, weil offiziell heißt es ja immer, und da hat sie mich gebeten, etwas vorzulesen, ganz kurz nur, Demokratien schaffen Frieden oder Frieden durch Demokratie. Sie sagt, das lässt sich empirisch nicht erhärten. Von den rund 50 regionalen Kriegen, nach Zählung unterschiedlich mehr oder weniger, nach Ende des Zweiten Weltkriegs waren die USA in über 80% dieser Kriege verwickelt und die USA sind ja die Demokratie. Der empirische Befund ist also, sagt die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guerreau, konträr zur Theorie, dass Demokratien, allen voran die USA, fast permanent Kriege führen. Und damit brechen ja ganz viele Argumentationsketten weg, dass diese aktuelle Demokratie das Beste wäre, was uns angedeihen kann. Wir stellen es natürlich nicht in Frage, aber wir wollen darüber reden, wie es besser gehen könnte. Horst Seehofer würde noch ergänzen, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und die, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden, hat er damals wunderbar in die Kameras gesagt. Den Friedensnobelpreis hat die EU bekommen, die jetzt sich zum Krieg gegen Russland vorbereitet, oder der Drohnenmörder Barack Obama. Wir leben in einer absoluten Simulation. Ich glaube, dass es möglich ist, dass, und damit höre ich auf mit meinem Mission Statement, dass Politiker mit Verantwortung Volksvertreter in die Ziehung kommen, wenn sie mit Verantwortung beladen werden. Das war, wir haben von der indigenen Medizin heute schon gehört oder bei den Panels schon gehört, das war auch in der indigenen Demokratie so, in den antiken Demokratien. Bei den Naturvölkern ist es heute so. Wenn der Häuptling seine Leute opfert, weil er ihnen was Falsches verordnet, einen falschen Krieg oder ähnliches, dann wird er geköpft, bei den Indianern beispielsweise. Ja? Es gibt Verantwortung. Und wenn ein Politiker etwas tut, was schlecht für das Gemeinwesen ist, muss es Verantwortung geben. Wir sind zivilisiert und wir köpfen niemanden oder hängen niemanden auf Kräne, aber er muss bestraft werden, er muss mit seinem Vermögen haften. Das kann nicht sein. Und das Volk muss gebildet sein, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Das bedeutet, wir brauchen Universitäten, Schulen, Meinungsvielfalt bedeutet weg mit Zensur. Medien, die breite Informationen streuen, die können ruhig ihre Propaganda weitermachen. Sie dürfen nur uns nicht einschränken, anderslautend zu informieren. Und dann ist das Rennen innerhalb eines Jahres geklärt. Also ich denke, in die Richtung müssen wir gehen. Wenn wir über das Losverfahren und über die griechische Demokratie vielleicht heute noch sprechen, da gäbe es noch viel zu sagen. Aber dort muss die Reise hingehen aus meiner Sicht.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Frau Barner, der Michael Ballweg hat die Rechtsstaatlichkeit angeführt. Die wichtigste Gewaltentrennung ist ja die der Justiz zur Politik. Wie schaffen wir denn in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren für eine bessere Demokratie von morgen diese Unabhängigkeit wiederherzustellen?
Ja, Unabhängigkeit. Was bedeutet denn die Unabhängigkeit der Justiz überhaupt? Ja, sie bedeutet, dass die Justiz unabhängig ist und damit die Richter zum einen von eigenen Interessen, zum zweiten frei und unabhängig von Interessen Dritter und vor allem frei von Interessen des Staates. Bei der Unabhängigkeit von eigenen Interessen haben wir beispielsweise eben in allen Rechtsordnungen so Befangenheitsregelungen. Ja, wer also entweder selbst Partei ist oder es gibt Gründe, die sozusagen seine Unvoreingenommenheit, seine Unparteilichkeit letztendlich ein bisschen bezweifeln lassen, dann kann sich der Richter selbst oder aber auch von den Parteien für befangen erklärt werden. Da will ich ein kleines Beispiel dazu nennen. In einem eigenen Fall, den ich vertreten habe, nämlich eine Klage gegen eine Quarantäneanordnung vor 2 oder 3 Jahren, hat sich der Richter am Verwaltungsgericht selbst für befangen erklärt. Warum? Weil er selbst gegen eine Quarantäneanordnung vorgegangen ist, klageweise. Ich muss sagen, da war ich sehr überrascht, weil das würde ja bedeuten, ein Richter, der Mietsachen macht und vielleicht selbst einmal irgendwie in eigener Sache, weil er vermietet oder Mieter ist, klagt, dürfte dann keine Mietsachen mehr machen. Denken wir es doch aber mal weiter. Er hält sich für befangen, weil er selbst eine Quarantäneanordnung angreift. Ja, was ist denn mit den Richtern, die diese Quarantäneanordnungen nicht angegriffen haben? Was ist mit den Richtern, die heute über Impfschäden oder den gefälschten Impfpass oder über Bußgelder wegen fehlenden Impfnachweises im Gesundheitswesen zu urteilen haben? Sind sie befangen, wenn sie geimpft sind? Sind sie befangen, wenn sie nicht geimpft sind? Es sind schwierige Fragen. Man kann es auch, wie ich finde, in diesem Quarantäne-Richterfall auch ein bisschen ad absurdum führen. Ja, vielleicht hatte er Sorge, weil er als kritischer Richter dann eben wohl offensichtlich entlarvt war, aber so weit kann es nicht gehen. Frei von Interessen Dritter, das würde bedeuten, ein anderer ist, ja vielleicht, oder der Richter ist interessiert, dass ein Dritter, dessen Interessen gewahrt oder nicht beschädigt werden, das geht dann so ein bisschen in die Richtung Bestechung, Korruption, ja, dass also Dritte hier nicht bevorteilt werden, sondern dass das Gericht als unabhängige Instanz im Rahmen sozusagen der Gewaltenteilung auch dritte Interessen nicht berücksichtigt. Dazu habe ich einen wirklich hübschen kleinen Spezialfall vor vielen Jahren, das war 2017, gab es das Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen. Ich schrieb dazu mein neues fünftes Fachbuch und Monate später schickte ich das einem Oberstaatsanwalt mit. Ich hatte keinerlei Fälle. Ich vertrete zwar die Ärzte oder vertrat die Ärzte und er war zuständig für die Abteilung Ärztekriminalität, Abrechnungsbetrug, Korruption und so weiter. Und er hielt auch Vorträge, daher kannte ich ihn auch. Und dann schickte er mir dieses Buch zurück mit der Bemerkung, der Staat und er dürfe keine Geschenke annehmen. Ich selbst hatte aber keinen Fall und auch keine eigenen Interessen. Das fand ich ein bisschen übertrieben, vor allem nachdem etwa 3 Jahre später, 2020 war das, genau dieser Oberstaatsanwalt, der immer ganz streng, ganz klar, das war so der Schreck der Ärzteschaft, jetzt im Gefängnis sitzt, weil er selber korrupt und bestechlich war und ein System von Gutachten, die er selber beauftragt hat, von denen er finanziert hatte, aufgebaut hat. So, also so viel zu den Interessen Dritter, auch hier die klassische, oder wie sie mich wirklich auch so betrifft und betroffen macht, diese Heuchelei, Scheinheiligkeit des Staates und der Rechtsstaatlichkeit. Ich spreche seit einigen Wochen von der Vortäuschung von Rechtsstaatlichkeit. So, zum dritten Punkt. Unabhängigkeit der Justiz, frei von den Interessen des Staates. Was bedeutet das? Das bedeutet für mich, dass eine Justiz Verstöße des Staates, Rechtsverstöße, Verfassungsverstöße, möglicherweise Verstöße gegen das Strafgesetzbuch, auch wirklich verfolgt und sanktioniert. Erst dann können wir sicher sein, dass wir eine unabhängige Justiz haben, wenn sie tatsächlich dem Staat, der möglicherweise seine Ämter missbraucht oder die Verfassung vielleicht und damit die Bürgerinteressen verrät, dass er ihm wirklich auf die Finger schaut und damit liegt es und das zeigt dein Fall. Es zeigen viele Fälle, wir sind fast alle irgendwie davon auch betroffen. Es zeigt vor allem natürlich Corona mit beeindruckendem Ausmaß, dass genau das nicht geschieht.
Ja, geben wir die Frage doch gleich weiter an den Michael Ballweg.
Ja, ich wollte was dazu ergänzen, weil es ist ganz wichtig, Willkür kann immer nur in der Dunkelheit stattfinden. Und ich glaube, viele wissen das jetzt nicht, wie so ein Strafprozess abläuft. Also Strafprozesse sind öffentlich, aber sie werden weder aufgezeichnet, noch wird in Strafprozessen protokolliert. Also wird in diesem ganzen Verfahren gar nichts dokumentiert. Und damit ist ja der Willkür Tür und Tor geöffnet. Also wenn wir wirklich sagen, wir haben eine unabhängige Justiz, dann muss die auch kontrolliert werden. Und die wird am besten durch eine breite Öffentlichkeit kontrolliert. Und es spricht ja nichts dagegen, so einen Gerichtsprozess wie meinen jetzt zum Beispiel öffentlich zu übertragen, erstmal aufzuzeichnen, natürlich, dass man hinterher auch in der Revision sehen kann, was ist da eigentlich passiert. Das Zweite ist dann natürlich auch Willkür auszuschließen, dass keine willkürlichen Entscheidungen getroffen werden. Und das Dritte ist dann eben auch die Verantwortung wieder, oder die Verantwortlichkeit herzustellen, weil Gerichtsprozesse, Strafgerichtsprozesse in Deutschland finden nicht unter öffentlichen, in der Öffentlichkeit statt. Die Zuschauer, die sich durch die Sicherheitskontrollen in meinem Gerichtsprozess gequält haben, müssen durch zwei Sicherheitsschranken gehen. Frauen müssen alle Ohrringe abnehmen. Man könnte ja was Gefährliches damit tun. Nebendran läuft ein Gerichtsprozess für organisierte Kriminalität. Da gibt es gar keine Einlassschranken. Aber das sind jetzt einfach nur so Nebenplätze. Also wichtiger wäre wirklich diese Forderung, dass Gerichtsprozesse aufgezeichnet werden, öffentlich übertragen werden und damit auch eine Kontrollfunktion wieder der Menschen gegeben ist. Weil, wie gesagt, Willkür kann nur in der Dunkelheit stattfinden.
Bevor wir in der Runde weitergehen zum Herrn Mies, noch mal ganz kurz Frau Barner mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie lange würde es denn dauern, um diesen Laden Justiz aufzuräumen? Wir sprechen ja von einer Demokratie von morgen. Wann könnte dieses Morgen sein? Seien Sie mal spontan. Wie lange brauchen Sie, wenn Sie den Auftrag bekommen?
10 Jahre.
10 Jahre. Okay. Das ist eine Menge Zeit. Das bringt uns...
Meine spontane Einschätzung.
10 Jahre. Gut zu wissen, dann haben wir eine klare Vorgabe über den Zeitraum. Anderes Thema, Herr Mies, fremde Staaten und wirtschaftliche Interessengruppen. Korrumpieren Politiker mit Geld, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, oder lukrativen Aussichten für einen Posten nach der politischen Karriere. Wie kann diese Korruption zukünftig verhindert werden, damit Politiker sich tatsächlich um das Wohl von Volk und Bürger kümmern? Sie haben sich ja ausführlich mit dem tiefen Staat, dem Deep State beschäftigt. Haben Sie eine Vision einer wirklich unabhängigen Politik für uns?
Ja, nach einer Revolution. Also ich sehe überhaupt nicht, wie wir das jetzt hier mit halbwegs friedlichen Mitteln hinbekämen. Wir haben ja, oder die Vorredner haben ja gerade gesprochen über die Justiz. Wir hatten in Deutschland auch noch nie eine unabhängige Justiz als Beispiel. Die Justiz war immer ein Zwitterwesen. Wie wir alle wissen, die Staatsanwaltschaften sind sämtlich weisungsabhängig. Und da liegt schon mal der erste Leichnam im Pfeffer. Und das heißt also, alleine über diese Konstruktion kriegen sie schon gar keine unabhängige Justiz hin. Unabhängig dann von der reaktionären Richterschaft. Ich bin da gebranntes Kind, ich komme aus einem Juristenhaushalt, ich weiß, wie diese Herrschaften drauf sind. Und das einzig Gescheite, was mein Alter mal gesagt hat, ist, vor Gericht geht es nicht um Gerechtigkeit, sondern vor Gericht kriegst du ein Urteil. Punkt. Super Satz, stimmt. So, wie kommen wir aus dieser Nummer raus, dass die Politiker und Politikerinnen die Interessen der Bevölkerung meinen, nicht mehr vertreten zu dürfen? Heiko Schöning hat vorhin ja etwas gesagt zur direkten Demokratie, Losverfahren. Und ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, schon seit Jahren, wie ist es eigentlich möglich, dass mehr oder weniger gleichgeschaltete Parteien, die wir ja hier haben, wir haben hier ein gleichgeschaltetes Parteienkonstrukt in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland. Wie könnte man das rein formal und praktisch aufbrechen? Ist natürlich auch wieder so eine Zukunftsspinnerei von mir, aber trotzdem sage ich es. Es gibt absolut keine, auch in irgendeiner Weise verfahrensmäßig zu rechtfertigende Argumentation, nach der, wenn beispielsweise Wahlen abgeschlossen wurden und 50% der Bevölkerung haben sich an Wahlen nicht mehr beteiligt, 100% der Parlamentssitze an die Parteien zu vergeben. Da könnte man also sagen, pass mal auf, okay, ihr kriegt 50% der Parlamentssitze, aber die restlichen 50% habt ihr überhaupt gar keinen Anspruch. Ihr habt keinen Anspruch. Und die vergeben wir über ein Losverfahren. Dann ist dieses ganze System, das bricht in sich zusammen. Dieses System bräche dann in sich zusammen, wenn wir so etwas realisiert bekämen. Zukunftsprojektion. Und denn dann haben wir automatisch die Situation, dass immer mehr Menschen das Losverfahren als echte Alternative zum Parteienstaat begreifen oder begriffen und dann gar nicht mehr die Parteien wählten. Also landen wir dann irgendwann bei 80% Losverfahren. Und dann ist das System gekippt.
Eine wunderbare Vorstellung. Jetzt sitzt der Berufspolitiker ja daneben und hört dem zu. Schließen Sie sich der Revolution an, Herr Dr. Hübner?
Also kann ich mich nicht ganz anschließen. Ich muss dazu sagen, dass ich auch 40 Jahre in meinem Leben als Rechtsanwalt gearbeitet habe bis vor kurzem. Daher habe ich ein bisschen einen anderen Zugang. Ja, Revolution ist, klingt immer schön, ist die Frage nur, was passiert dann nach der Revolution? Wie setzen wir es neu auf? Und da ist natürlich das Losverfahren, ja, ich kenne das Buch von diesem flämischen Autor auch, das klingt zwar gut, aber das ist ein Verfahren, das ist in griechischen Stadtstaaten des ersten Jahrtausends vor Christus eingeführt worden, in Sklavenhaltergesellschaften. Also ich wage zu bezweifeln, dass wir mit dem Losverfahren hier den gordischen Knoten durchschlagen. Es wäre auch eine Absage an der Demokratie, das wäre eine Herrschaft des Zufalls. Ja, das ist die Frage, ob wir das wollen, ja, ob sich der Bürger dann gar nicht mehr ausdrücken kann, weil er sagt, er braucht sich nicht ausdrücken, weil das Los wählt einen breiten Querschnitt aus der Bevölkerung und damit sind die Bürger sowieso richtig vertreten. Das Problem ist daran, dass diese durch Los gewählten oder direkt gewählten Abgeordneten oder Vertreter natürlich noch anfälliger sind für persönliche Erpressung, für Korrumpierung oder Verführung, als die, die in so einem Parteienkorsett eingebunden sind und den bösen Fraktionsvorsitzenden haben, der sagt, was er tun soll.
Herr Dr. Hübner, wie kommen Sie zu dieser Einschätzung, die manche aus dem Publikum als Fehleinschätzung interpretieren?
Welche Einschätzung meinen Sie jetzt?
Dass solche per Los gewählten Abgeordneten leichter korrumpierbar, leichter...
Das sage ich Ihnen sehr richtig. Das ist die Erfahrung aus den Mehrheitswahlsystemländern, aus den USA vor allem. Dort, wo ja die Parteien nur sehr lose Holdings darbieten, der Kandidat oder der Prätendent für ein politisches Amt, aber sich den Wahlkampf und die Finanzierung selbst organisieren müssen, da ist der einzelne Politiker, künftige Senator oder Abgeordnete viel leichter erpressbar, viel leichter beeinflussbar und viel weniger unabhängig als einer, der in einem Parteiensystem sich das alles nicht selbst beschaffen muss. Also das sieht man vor allem in den USA, wenn es Entscheidungen gibt, wo die starken Lobbys dahinter stehen, dann gibt es auf einmal im Repräsentantenhaus eine Entscheidung von 423 plus bei drei Enthaltungen und einer Gegenstimme. Ja. Die Entscheidung zum Beispiel gewesen über die Einführung des sogenannten Countering American Adversaries Through Sanctions Act 2017. Das ist der Akt, der amerikanische Sanktionsgesetzgebung zu universalem Recht macht. Der damalige Präsident und heutige Präsident Trump hat sich gegen dieses Gesetz ausgesprochen und hat klargestellt, das wäre eine Zerstörung der internationalen Rechtsordnung, wenn wir so etwas bestimmen, und würde das Vertrauen in das internationale Recht und die USA erschüttern. Trotzdem haben nur drei Abgeordnete seiner republikanischen Partei sich der Stimme enthalten. Das hat dazu geführt, dass der Trump natürlich das ursprünglich angedachte Veto nicht eingelegt hat. Da sieht man, dass hinter den Kulissen diese Leute entsprechend bearbeitet werden, wenn das System, ich sage mal das System, ohne das zu spezifizieren, ein Interesse hat, dass was geschieht. Und das wäre natürlich bei Leuten, die jetzt mit dem Los gewählt werden, wäre die Gefahr noch größer, dass man sich die Einzelnen herholt, dass man die wunden Punkte im Leben, vielleicht einen Fehler in der Steuererklärung so weit herausnimmt, dass die auf Achse gebracht werden. Deswegen meine Einschätzung, dass wir nicht daran denken sollen, dass es jetzt das alleinseligmachende Mittel wäre, Mehrheitswahlen oder Loswahlen zu machen, weil wir dann einzelne Leute haben, die bei der Sache, die der Stefan ja durch Zitate dargestellt hat, dass wir eine starke Steuerung aus dem Hintergrund haben, noch mehr zu Spielbällen würden.
Herr Dr. Hübner, ich befürchte, Sie werden gleich Gegenwind bekommen. Heiko Schöning hat schon die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt. Aber auch Herr Magnet scharrt schon mit den Hufen, deshalb in der Reihenfolge, wie ich die Zeichen wahrgenommen habe. Stefan, dann Heiko und dann
bitte Herr dass vorhin auch die Worte Revolution und so gefallen sind, dass wir das ja, wie ich auch eingangs bei meiner ersten Aussage gesagt habe, von den Gegnern natürlich immer negativ gleich wieder ausgelegt. Ja. Ich bin da eher bei der Analyse vor ein paar Wochen Gespräch mit Dr. Markus Krall geführt, der gesagt hat, das wird in sich zusammenbrechen, weil das Wirtschaftssystem nicht mehr funktioniert, weil die Politiker den Rückhalt nicht mehr bekommen. In der Zwischenphase werden sich verschiedenste skurrile Situationen noch ergeben, also die werden es noch auf die Spitze treiben. Und dann werden wir sehen, wie sich das Thema aufklärt. Wenn wir aber von der Zukunft sprechen, ich kann mir weder Losverfahren noch direkte Demokratie mit dieser Gesellschaft vorstellen. Also das muss ich auch mal offen sagen, ja. Wie gesagt, ich habe vorher das Dschungelcamp erwähnt. Ja. Die Leute informieren sich ja überhaupt nicht. Ich bin neulich um die Mittagszeit bei einer Spielhalle vorbeigegangen, weil ich einen Termin hatte. Und dann müssen Sie mal schauen, wer da drinnen sitzt an einem Vormittag in einer Spielhalle. Die dürfen aber alle wählen. Die tragen aber überhaupt nichts bei zur Gemeinschaft. Ja. Die informieren sich überhaupt nichts. Ja. Und diese Leute haben dann dasselbe Gewicht bei der Wahl, wie wir alle, die uns informieren, und wir kommen dagegen einfach nicht an, weil die Gesellschaft per se einfach sich nicht informiert. Es ist nur ein ganz kleiner Bruchteil. Und solange wir von dieser Gesellschaft so sprechen, von dieser ständigen Manipulation, von dieser ständigen Gehirnwäsche, glaube ich, wird ein Losverfahren alles noch verschlimmern und noch verschlechtern. Ich glaube auch, dass direkte Demokratie, denken wir an die Corona-Zeit, hätte es direkte Demokratie gegeben, hätten wir die Impfpflicht noch ein Jahr früher in Österreich und auch in Deutschland bekommen. Per Garantie. Ja? Also man muss wirklich überlegen, in welche Richtung geht man hier. Und das sind jetzt unterschiedliche Ansätze. Analysieren wir die Ist-Situation und versuchen wir, wie wir es verändern? Oder reden wir von der Vision? Das wollte ich eben nur dazu ergänzen.
Herr Schöning, bitte.
Ich möchte erstmal meinen Nebenreferenten hier zustimmen. Ja? Eine Revolution und gerade eine gewaltsame Revolution, die ist abzulehnen, ganz klar. Ja. Ja? Das Leben ist zu ehren. Ich widerspreche Ihnen aber vehement, Herr Abgeordneter, wenn es darum geht, was das Losverfahren machen kann. Wichtig ist, das Losverfahren ist eine Ergänzung zum Wahlverfahren, kein Ersatz. Und die Argumente, die Sie gebracht haben und die Argumente, die immer wieder gegen das Losverfahren gebracht werden, sind interessanterweise die gleichen Argumente, die gegen das Frauenwahlrecht gesprochen haben. Das sind die gleichen Argumente, die gegen das Wahlrecht für alle gesprochen haben. Es sollten früher nur und haben nur die Reichen das Wahlrecht gehabt. Das sind die gleichen Argumente, die jetzt auch gegen das Losverfahren gebracht werden. Und sie stimmen nicht. Es ist wirklich auf wissenschaftlicher Basis da. Ja? David von Reybruck, er hat es als Historiker ganz klar dargelegt, wie das Ganze gekommen ist. Und das Losverfahren ist nicht nur ein Losverfahren, sondern es gibt richtig viele Varianten des Verfahrens, wie wir losen. Und das kann auch in jedem Landesparlament, in jedem Staat auch ganz anders gemacht werden, auf kommunaler Ebene und wie. Aber diese Ergänzung ist eine Balance of Power. Und die Argumente liegen da einfach wissenschaftlich, das muss ich auch als Arztwissenschaftler auch sagen, die sind da. Und die Diskriminierung, das muss ich ganz klar sagen, ja, da wir sprechen wirklich sehr. Die Leute, die halt gelost werden, einfach von der Straße kommen, zufällig da sind, ja, nicht auf die nächste Wahl schielen müssen, die sind wesentlich unabhängiger, die können das machen. Und mit dem gesunden Menschenverstand, ja, Hätten wir diese gefälschten Pandemien nicht, mit dem gesunden Menschenverstand, hätten wir auch nicht diese eigentlich oligarchischen Ausbeutungen nicht. Ja? Wir hätten eine bessere Balance und dafür plädiere ich ganz klar.
Über den gesunden Menschenverstand wollen wir gleich auch noch sprechen, aber der Herr Mies hat sich noch jede Menge Notizen gemacht und auch Frau Bahner zeigt schon auf. Schließen wir diese Fragerunde ab und dann Michael bitte auch noch ein Statement zu diesem Thema Revolution und wer geeignet ist und wer nicht. Bitte, Herr Mies.
Ja, wer hat uns denn, darf ich die Frage mal stellen, in den letzten 100 Jahren immer wieder in die großen Katastrophen geführt, nämlich in Kriege? Es waren immer Parteienstaaten. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn wir aus dieser Nummer raus wollen, und ich will da definitiv raus, und alle, die hier sitzen wollen, da auch raus, müssen sich über alternative Verfahren Gedanken machen, am Beispiel von Heiko, und wie das dann im Einzelnen aussieht. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn wir 50% Wahlbeteiligung haben, dann sollen in Gottes Namen die Parteien ihre 50% Parlamentssitze besetzen, aber die anderen 50 müssen über irgendwelche anderen Verfahren vergeben werden. Darüber kann man sich dann unterhalten. Welches Losverfahren, wie Losverfahren, ob Losverfahren und so weiter. Aber denen stehen die 50% der Parlamentssitze nicht zu. Punkt. So, das ist die erste Nummer. Die zweite Nummer, Sie hatten irgendwie, wenn ich korrigieren Sie mich bitte, so ein bisschen die Lanze für die US-amerikanische Demokratie gebrochen. Da kann ich nur sagen, die US...
Über die US-amerikanische
Demokratie. Ja, die haben nämlich keine. Und die USA sind nichts anderes als ein gewalttätiger Kriegsstaat und Rüstungsstaat. Und der Mike Lofgren, der den ganzen Laden von innen kennt, der war nämlich lange, lange Jahre Parlamentsmitarbeiter. Der hat das Buch The Deep State geschrieben. Der hat in dem Buch nachgewiesen, dass der durchschnittliche Kongressabgeordnete mindestens 40-50% damit beschäftigt ist, irgendwelche Kohle einzuwerben. So, und das geht fast ausschließlich über die Rüstungskonzerne. Und dann kann man sich ja mal überlegen, wieso die USA ein derartiger Kriegsstaat sind. Nicht nur aus der eigenen Ideologie heraus. We have to be the first. Sie können das in allen außen- und sicherheitspolitischen und Geheimdienstpapieren nachlesen, soweit verfügbar. Und aus den nationalen Sicherheitsprogrammen und Statements immer wieder, we have to be the first. Die Welt muss sich an uns orientieren und so weiter. Wer so drauf ist, der hat den Krieg schon im Programm. Und deshalb brauchen wir so eine Art von Demokratie gar nicht, also weil sie auch keine ist. Wir brauchen völlig neue Verfahren. Damit erst.
Klare Ansage von Herrn Mies. Frau Bahner, bitte, Sie sind dran.
Ich würde gerne anschließen an das Argument von Stefan Magnet. Denn wer sozusagen soll eigentlich bestimmen, vielleicht auch führen oder leiten oder lenken? Und wir sind ja alle dieser New World Order, dieser neuen Weltordnung, dieser Global Governance, auch ich, stehen wir sehr kritisch gegenüber. Ich hätte allerdings unter bestimmten Voraussetzungen ehrlich gesagt nichts dagegen, weil ich überhaupt keine Kraft und Zeit habe, das, was ich eingangs eigentlich gefordert habe, alles, was hier so passiert, auch selbst als Bürgerin zu beobachten, zu kontrollieren, vielleicht dann auch noch irgendwie zu verfolgen. Ich habe nichts gegen eine Weltordnung, einen Rat, einen Hohen Rat, wenn er besteht aus den allerbesten Menschen, die für uns im besten Sinne handeln. Wenn sie untadelig sind, wenn sie weise sind, wenn sie erfahren sind, wenn sie wirklich durch ihr Leben gezeigt haben, dass es ehrenwerte, kluge, erfahrene, menschliche Männer und Frauen sind. Die Besten, wirklich die Allerbesten, die die wesentlichen Entscheidungen im Sinne natürlich von Freiheit und Frieden und Zufriedenheit treffen. Das werden aber diese besten Menschen auch tun. Also ich will da durchaus eine Lanze auch mal schlagen für sozusagen den Rat, einen Weltrat, wenn, und das ist die Voraussetzung, wenn es wirklich die Besten sind. Und das ist der allerlängste Weg dorthin, denn was wir in der Tat, dazu noch ein letztes Argument, was wir wieder zu lernen haben, sind Respekt, Anstand, Höflichkeit, Umgangsformen, dieses nicht Platz da, ich komme, egal auf deutschen Autobahnen oder in jedweder Art auch immer diese unsäglich, diesen Verfall von Manieren, der wirklich Ausdruck auch ist dessen, dass wir eben nicht von den Besten regiert werden. Und wenn es die Besten sind, dann würde ich mich da sehr gerne auch vertrauensvoll in deren Hände begeben, denn wir haben alle genug zu tun und in unseren kleinen Kreisen, in unseren kleinen Gesellschaften, in unseren kleinen und kleinsten Einheiten, Familie, Beruf, Gemeinde, Stadt, Land, Nation, haben wir ohnehin genug zu tun.
Schön, dass Sie diese Werte mit ins Spiel bringen, Frau Barner. Der Herr Ballweg und der Herr Magnet haben dem Ganzen noch etwas hinzuzufügen.
Ja, ich wollte dazu sagen, ich habe mir heute Morgen ja überlegt, was für ein T-Shirt ziehe ich heute an. Und ich habe ja ein Schwarzkopf-Professional-T-Shirt auch im Repertoire, habe ich auch vor Gericht angehabt, natürlich aus Solidarität, was passiert ist. Aber was ich sagen will auf die Diskussion zum Losverfahren, aus meiner Sicht kann es ja gar nicht mehr schlimmer werden, als es schon ist. Wir haben 16 Bundesländer, wir können auf Bundeslandebene mit 16 Chancen neue Dinge ausprobieren, umsetzen. Wenn sie nicht funktionieren, kann man sie auch wieder ändern. Aber ich denke, man müsste einfach anfangen, die Dinge mal umzusetzen, auszuprobieren, funktioniert es und funktioniert es nicht. Aber ich bin der Meinung, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden als in den letzten 4 Jahren.
Das ist wirklich ein stichhaltiges Argument, schlimmer kann es nicht werden. Wenn die Besten angesprochen werden, es wird ja dann immer gesagt, ja, wie kann man denn dann diese Regierungsform absichern, dass nur mehr die Besten drankommen? Das geht überhaupt nicht. Das ist das Leben, das ist der Mensch an sich, der Mensch ist das riskierte Wesen. Ja, also man kann es nicht absichern. Aber das Argument, was immer ins Treffen geführt wurde, ja, man ist weggekommen von den Monarchien und Diktaturen sind schlecht, weil die da oben können ja dann, wenn sie die Macht in Händen halten, alles umdrehen. Das erleben wir jetzt in den letzten Jahrzehnten auch in der sogenannten liberalen Demokratie, dass das genauso geht. Nur über andere Mechanismen, das wird gekapert. Und ich glaube, dass eben Verantwortung ist ja nicht nur gut, es wirkt auch abschreckend. Denn wenn jemand die Verantwortung für Führung übernehmen muss, dann werden die Leute weniger. Das weiß ich als Unternehmer aus eigener Erfahrung, wenn ich sage, gut, es kann wer statt mir hier sitzen, ja, und den Schädel hinhalten und sich jede Woche Anzeigen abholen und zu Gerichtsverhandlungen gehen, dann wird die Luft dünn, wer es machen will, ja, und Drohungen bekommen und so weiter. Und ich glaube, bei Politikern, wenn sie endlich wieder Verantwortung umgehängt bekommen, dann wird auch die Luft dünner. Denn wir haben in der Politik tatsächlich sehr oft im Parlamentarismus, das habe ich auch in vielen Gesprächen mit Politikern erlebt, eine Negativauslese. Man muss sich ja nach oben dienen. Es sind ja ganz wenige Leute wie der Dr. Johannes Hübner, der aufgrund seiner Profession etwas Wirkungsvolles beitragen kann und dann in einer Partei mitmachen kann. Die meisten dienen sich ja nach oben über die unteren Stellen und bis sie dann endlich im Bundestag oder im Nationalrat angekommen sind, dann wurde ihnen 10-mal schon das Rückgrat gebrochen, damit sie überhaupt dort sein können, weil sie durch so viele Hintereingänge nach oben kriechen mussten, dass nichts mehr da ist von einem Charakter. Und deswegen machen die auch mit bei Clubzwang und solchen Dingen. Also ich glaube, wir können nicht einfach sagen, ja, ich glaube, es müssen die Besten sein und das muss die Gesellschaft regeln. Das klingt jetzt auch wieder abstrakt, aber wir wollen ja über die Zukunft sprechen. Da geht es um regulativ über die Medien. Da geht es darum, was lässt sich eine Gesellschaft überhaupt gefallen. Und wenn sich dann eine Führung oben festgesetzt hat, dann ist es so wie immer. Dann müssen die weg und dann muss das Volk sich auf die Füße stellen und versuchen, die friedlich, ordentlich, sauber loszuwerden, indem man die abwählt, indem man so lange demonstriert, bis die zurücktreten oder was auch immer. Die Zukunft wird zeigen, welche Wege und Mittel es hier geben wird. Und wir dürfen es nicht eben dem Staat überlassen, weil was ist denn der Staat? Der Staat sind wir alle, heißt so schön. Und wir alle müssen Anteil nehmen. Und dass wir dort sind, wo wir jetzt sind, bedeutet, Das ist deswegen geschehen, weil man Jahrzehnte erfolgreich den Leuten eingeredet hat, ihr müsst euch nicht mehr um Politik kümmern. Macht eure Firmen, baut eure Unternehmen auf. Die Leute, die was können, die haben in den letzten Jahrzehnten Unternehmen aufgebaut. Die werden jetzt geschrottet. Und die haben sich nicht mehr gekümmert, weil sie eben viele andere Dinge zu tun hatten, um die Politik und um den Staat. Wir müssen uns wieder einbringen. Das ist das Lehrgeld, das jetzt die Leute bezahlen, die am Ende ihrer, bevor der Rente sozusagen oder in der Rente sehen müssen, dass alles gekapert wird. Und die Jugend muss das jetzt lernen. Wenn die Jugend nicht Anteil nimmt, dann wird es immer so weitergehen. Das ist einfach wichtig, das ist hart, das ist mühsam, aber so ist das Leben.
Rechtsextrem oder unkorrekt, aber richtig. Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber ist ein einziger Tabubruch. Die Soziologin und Journalistin schreibt das, was man nicht schreiben soll. Mehr Kinder statt Migranten. Hetero ist die Norm. Sprechen wir offen über unsere Geschichte. Elsa Mittmannsgruber bricht satte 64 Tabus und sagt damit dem Kampfbegriff rechtsextrem den Kampf an. Denn mit ihm wurden wir alle in Ketten gelegt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketten zu sprengen. Nur wenn wir frei denken und sprechen können, können wir alle frei sein. Jetzt bestellen auf 1.shop. Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt.
Auf der Zielgeraden dieses hochinteressanten Panels möchte ich mal auf eine Aussage von dir zurückkommen. Stefan, du sagtest gerade, hätte es in der Corona-Zeit die direkte Demokratie per Volksabstimmung gegeben, hätte es eine allgemeine Impfpflicht gegeben. Das bringt mich zu der Frage mit der Bitte um eine Antwort von jedem Einzelnen hier in diesem Panel. Eine Demokratie lebt ja vom Wahlvolk und der Summe der Menschen, die das Wahlrecht besitzen. Wie kann ein Staat und eine Gesellschaft wirklich mündige Bürger hervorbringen? Starten wir doch einfach mit Herrn Schöning auf der Außenbahn.
Ja, zum Ersten muss man sagen, als Arztdiagnose, wir haben gar keine Demokratie, wir haben eine Oligarchie, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland, wenn man sich mal schaut, wer die überhaupt gegründet hat. Ja? Eine Familie Adenauer, McCloy.
Herr Schöning, ich bin ja ein leidenschaftlicher Fußballer und ich verstehe es, dazwischen zu grätschen, wenn ich glaube, Sie spielen in die falsche Richtung. Ich möchte jetzt wirklich daran erinnern, dass es darum geht, bei dieser letzten entscheidenden Frage, die auch für unsere Zuschauer interessant ist. Wie können wir mündige Bürger hervorbringen? Wie können wir die noch besser informieren? Welche Rolle spielen unter Umständen auch die Medien dabei?
Nochmal, das Wichtige ist, man muss erkennen, wir sind gar nicht in der Demokratie, wir sind in der Oligarchie. Wie können wir es besser machen? Wir können es besser machen, indem wir Wahlen und Losverfahren miteinander verknüpfen, indem wir auch aussprechen, was ist. Und da bin ich auch Ulrich Mies immer sehr dankbar, dass er das mit klaren Worten darstellt, ja, und sagt, dass wir hier ein organisiertes Verbrechen sind. Und auch Beate Barner zum Beispiel, die das auch in die Gerichte trägt, es versucht, einen Rechtsstaat da zu haben. Den haben wir nicht. Aber durch eine Balance zwischen Wahlen und Losen, einem Losverfahren, bin ich sicher, dass wir es verbessern können und praktisch machen. Und dafür sollten wir uns einsetzen.
Herr Dr. Hübner, bitte, Sie haben das Wort.
Ja, also der mündige Bürger ist nicht einfach zu schaffen mit dem System, das wir haben. Weil der mündige Bürger braucht zwei Dinge. Der braucht erstens einmal, wie das in einem schönen Lied des vorigen Jahrhunderts oder des vorvorigen Jahrhunderts heißt, die Wut der freien Rede. Also der muss einmal sich äußern können, ohne dass er Angst hat, dass er eingesperrt wird oder sozial diskriminiert, dass er seine Arbeit verliert, dass er als Künstler kein Engagement hat. All diese Dinge, die heute verwendet werden, um eine Gleichschaltung der Meinungen zu erreichen und die Leute davon abzuhalten, selbst zu denken und sich eine Meinung zu bilden. Wenn die Leute nicht selbst denken, sondern nur nachplappern und ihnen vorgeplappert wird, immer das Gleiche mit verschiedener Blickwinkel, aber im Kern immer das Gleiche, dann können sie nicht mündig werden. Das ist einmal das Erste und Wichtigste. Das Zweite ist natürlich die Informationsquelle. Wenn diese Informationsquellen, diese Vorplapperquellen synchronisiert sind, um es einmal vornehmer auszudrücken, das andere deutsche Wort dazu will ich jetzt gar nicht verwenden, aber wenn die synchronisiert sind, dann tut sich der mündige Bürger schwer, die Informationen und die Meinungen und die emotionalen Impulse zu bekommen, die er zur Meinungsbildung braucht. Da sind wir aber beim schwierigsten Problem, die Entsynchronisierung der Medien, ohne jetzt totalitäre Schritte zu setzen. Wie soll das gehen? Denn unser System ist ja darauf aufgebaut, egal ob man es jetzt Demokratie oder Demokratie-Simulation oder Fassadendemokratie oder so weiter nennt, dass man zumindest serviert bekommt, dass alle Entscheidungen, die fallen, die Bürger selbst getroffen haben. Die Bürger wählen den Bundespräsidenten, in Österreich zumindest, in Deutschland nicht. Die Bürger wählen ihr Parlament und die Bürger wählen ihre Gemeinderäte, ihre Bürgermeister und so weiter. Also alles, was passiert, machen die Bürger, und die Bürger wählen auch ihre Medien. Denn die Medien gibt es ja nur, mit Ausnahme der staatlich geführten Sender, gibt es ja nur, weil die Bürger das konsumieren. Ein Medium entsteht ja nicht dadurch, dass einfach gedruckt wird, sondern es muss konsumiert werden. Und weil es konsumiert wird, wird darin geworben und damit werden die Kosten des Mediums aufgedeckt. Wenn es aber so ist, dass in Medien, die nicht synchronisiert sind, nicht mehr geworben werden kann, weil es den Firmen verunmöglicht wird, drinnen zu werben, ohne schwere Nachteile zu haben. Das geht bis zu Twitter. Also Sie werden sehen, dass die deutsche Autoindustrie in Twitter schon nicht mehr inserieren darf, weil dort nicht die entsprechenden Zensurbestimmungen aufrechterhalten werden. Wenn das so weit geht, dann ist es natürlich sehr schwierig, und deswegen sitzen wir zusammen, alternative Medien und damit die Gegenmeinung, die den mündigen Bürger ermöglicht, zu schaffen. Da müssen wir natürlich ansetzen. Dass wir das Ganze wiederum derzeit nur über Wahlen machen können in unserem System, ist auch klar. Deswegen müssen wir uns, sofern wir uns als mündig verstehen, engagieren. Wir müssen in den Wahlen, in den Diskussionen mit den Bürgern, bei der Schaffung von freien Medien teilweise um den Preis der eigenen Verschlechterung des sozialen und wirtschaftlichen Standards tätig sein. Das ist eine Aufgabe, da komme ich auch schon zum Schluss, natürlich an die Künstler. Das glauben wir gar nicht, wir sehen ja nur die sogenannten Staatskünstler, aber die haben es natürlich am schwierigsten, weil nachdem die Kunstszene heute eine staatlich gesteuerte und gelenkte ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite 100% abhängig vom kritisiert werden in den sogenannten Kulturforen der Medien, sind die auf Gedeih und Verderb davon abhängig, dass sie auf Linie bleiben. Hat man bei den ganzen deutschen Schriftstellern der Nachkriegszeit gesehen, sobald die ein, zwei Sätze gemacht haben, die nicht auf Linie waren, sind sie weg aus den Schulbüchern. Da können Sie den Martin Walser nehmen, dann können Sie den Günter Grass nehmen, da können Sie den Hans Magnus Enzensberger nehmen, den Boto Strauß und viele andere. Also diese Gruppe ist am gefährdetsten und für dieses am schwierigsten, Kante zu zeigen, bis hin zu den Kabarettisten.
Danke für diesen Einwurf, Herr Mies. Bitte Ihr Schlussstatement. Wie bekommen wir ein Volk der mündigen Bürger?
Ja, das ist ja die spannendste Frage überhaupt. Wie bekommen wir, also kurz zusammenfassen, die Corona-Operation, die ja in erster Linie eine Militäroperation war, wie es sich ja immer weiter herauskristallisiert und wie wir es schlimmer als alles das, was vorhin noch die Ärzte da gesagt haben, es war eine Militäroperation. Die ist über Jahre vor Ausbruch in Anführungszeichen vorbereitet worden. So, wie kriegen wir das hin, dass wir eine junge Generation bekommen, die dann irgendwann mal den Staffelstab im Staat übernehmen kann, und zwar in unserer Richtung? Und da muss ich sagen, da bin ich ziemlich desillusioniert. Wir führen seit dem Jahr 2000 oder haben durchgeführt Dutzende von politischen Diskussionsveranstaltungen, haben Referenten eingeladen, machen das auch weiter. Da darf ich Ihnen sagen, im Laufe der letzten 10 bis 15 Jahre ist das Niveau, das Altersdurchschnittsniveau immer weiter gestiegen. Dass da auch schon mal ein paar junge Leute sitzen, ist eher die Seltenheit, die gibt es auch. Aber wir sind so gestartet im Jahr 2000, da hatten wir so ein Durchschnittsalter von 50 plus, jetzt sind wir locker bei 65 oder 60 plus angekommen, der Zuhörerschaft oder der Interessierten. Und das ist ein schlimmes Zeichen. Ich muss auch noch sagen, weil Demokratie ist ja immer noch sowas wie Mehrheitsdemokratie. Und dann wird mir Angst und Bange, wenn man sich diese Durchschnittsbevölkerung anschaut, denn 70-80% haben den Corona-Intelligenztest nicht bestanden. Und wie sieht es dann mit den jungen Leuten aus? Die bewegen sich aber teilweise in anderen Kreisen als wir hier. Insofern muss man die nicht in Bausch und Bogen, die junge Generation, wie das von der Alten gerne gemacht wird, verurteilen, sondern sie sind eben auch Opfer oder unter Umständen auch Täteropfer, da diese Antifanten und all diese Vögel, die da rumrennen, die sind tiefenindoktriniert, und ob die aus ihrer Tiefenindoktrination noch mal rauskommen, ist eine ganz andere Frage.
Andererseits, Herr Mies, haben gerade die Jungwähler ja sowohl in Österreich, richtig, als auch in Deutschland überwiegend blau gewählt. Das zeigt ja auch, dass sie nicht ganz, richtig, auf der Brennsuppe dahergeschwommen sind.
Dass sie von den Verhältnissen die Schnauze gestrichen voll haben, weil sie Angst haben, dass diese Old White Men ihnen die Zukunft versauen. Und das tun die ja auch. Nachhaltig und mit allen Kräften. Und insoweit ist es natürlich auch schon ein tolles Zeichen, dass die sich zumindest schon mal abwenden von den Herrschaftsklicken und den Herrschaftsparteien, weil sie wissen, von denen kommt gar nichts, außer dass die uns die Zukunft ruinieren. Insoweit bin ich da so hoffnungslos nicht. Nur wir müssen unsere alternativen Medien weiter vertiefen, aufbauen, vernetzen, auch über unsere Kulturräume hinaus. Es ist schwer genug, mit den Franzosen wirklich auch aufgrund der Sprachdifferenzen wirklich in einen guten Austausch zu gelangen. Mit den Niederländern haben wir weniger Probleme, mit den Deutsch-Belgiern haben wir noch weniger Probleme, rein sprachlich und kulturell. Und die sind ziemlich hart drauf, arbeiten in unserem Sinne. Es entstehen Akademien. In den Niederlanden ist es so, du kannst da deine eigenen Schulen gründen. In Deutschland haben wir dieses zwangsstaatliche Beschulungsunwesen. Also die Unterschiede in den einzelnen Ländern sind auch groß, und die müssen wir nutzen, immer weiter ausdifferenzieren. Es entstehen Akademien, es entstehen Kindergärten, es entstehen neue Schulen und so weiter. Also so hoffnungslos bin ich da nicht. Aber auf diesem Weg müssen wir weitergehen, vor allen Dingen unsere alternativen Medien bauen, denn die alten müssen weg.
Das Stückchen Optimismus von Herrn Mies nehmen wir gerne auf. Frau Bahner, Ihr Schlussstatement zu dieser Schlussfrage.
Die Frage, wie können wir mündige Bürger hervorbringen? Ich meine, das Wesentliche ist wirklich eine Erziehung oder Heranführung zu Mut und Wahrheit. Des Kaisers neue Kleider, dieses Märchen, wo Betrüger behaupten, sie würden aus hochfeinstem, dünnstem, unsichtbaren Gold ein Gewand weben und eine Menge Geld kassieren, und der Kaiser trägt dann dieses Gewand. De facto ist es eben nichts, ja. Und nur ein Kind, während alle ihm huldigen, sagt, aber der Kaiser ist doch nackt, ja. Finde ich, ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, wie sehr die Menschen hörig sind, autoritätsgläubig, auch scheinheilig, und genau diesen Mut, dass dieses kleine, naive Kind ja hat, weil es noch gar nicht weiß, dass es vielleicht dafür sanktioniert wird, geächtet, ausgeschlossen aus der Gesellschaft, geframed, gemobbt, ja. Diesen Mut wünsche ich mir, den Mut zur Wahrheit, die Suche nach der Wahrheit, das ist natürlich etwas ganz Fundamentales. Es ist aber im wissenschaftlichen Sinne ja nun nicht schwer gewesen, hier rund um jetzt dieses wunderbare Beispiel Corona als ein Meisterwerk des Luges, des Betruges, der Irreführung. Ja, an diesem Beispiel wirklich kann man die Unwahrheit und das, was, wenn man das stützt und wie man das stützt, was da passiert. Also Erziehung zu Mut und Wahrheit, dann muss eben damit einhergehen, dass Redlichkeit, Integrität, Ehrlichkeit, Menschlichkeit, also diese Werte, Höflichkeit, dass das gewertschätzt wird und nicht in irgendeiner Form sanktioniert wird, weil man wird weggestupst, dann fällt man halt hinten durch und keiner hilft. Nein, diese Zivilcourage, aber auch die Werte müssen geschätzt werden und Unredlichkeit muss sanktioniert, muss geächtet werden. Ich halte, das ist sozusagen der schwierigste Hebel, denn wir haben hier die Unredlichkeit in jeglicher Form, die gefördert wird und die eben uns in dieses Unglück gebracht hat. Also Erziehung zu Mut und Wahrheit und auch zu geistigen und spiritueller Wahrheit und Suche, da ist ja etwas sehr ins Hintertreffen geraten in unserer materialistischen Zeit. Auch dafür plädiere ich.
Klare Ansage an unsere Zuschauer, den Mut zu entwickeln, Gesicht zu zeigen, die Wahrheit beim Namen zu nennen. Gesicht zeigen, das ist ein Thema auch für Michael Ballweg.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, wieder zu lernen, Nein zu sagen. Das bekommen wir ja abtrainiert als Kinder. Viele haben Angst davor, Nein zu sagen und dann vor der Reaktion. Ich selber muss sagen, ich bin ein ganz schlechter Untertan. Ich glaube, wir müssen die Bürger und die Menschen wieder ermutigen, schlechte Untertanen zu sein, widerspenstig zu sein, Freude und Mut daran zu haben. Wir müssen mit Mut vorangehen. Das ermutigt wieder andere Menschen. Die auf den großen Demonstrationen waren, wissen ja, wie so ein Massenereignis dann, was das für eine Energie mit sich bringt und wie das dann einen wieder durch die Zeit trägt. Und deshalb ist es ganz wichtig, der mündige Bürger ist mutig, widerspenstig und ein ganz schlechter Untertan.
Das sind doch auch schöne Botschaften an die Jugendlichen. Mutig, widerspenstig. Stefan Magnet.
Ich möchte bei der Jugend anknüpfen. Es ist ein paar Mal das Wort Erziehen gefallen. Michael hat jetzt von Lernen gesprochen. Das ist auch mir lieber. Ich war ein schlechter Untertan schon in der Schule und habe es dort auch nicht lange ausgehalten. Aber alles, was ich im Leben gelernt habe, war Lernen durch Schmerz, Lernen durch Bedürfnis. Man kommt dann weiter, wenn man etwas benötigt und dann lernt man es freiwillig. Ich glaube, so muss es auch in der Gesellschaft gehen. Und ob wir wollen oder nicht, es wird kommen. Denn wir steuern auf Krisen zu, die können wir uns noch gar nicht ausmalen. Diese Kette an Inflationen in der Wirtschaft, das wird auf einem eigenen Panel ja noch besprochen. Das wurde ja jetzt erst in Gang gesetzt und diese ganze Wohlfühlblase, in der wir uns befinden, die wird sowieso ein Ende finden. Also keine Angst, hier stirbt niemand mehr den Wärmetod, so wie es ausgesehen hat die letzten Jahrzehnte. Es wird passieren, dass die Dinge in Bewegung geraten und dass wir die Jugend nicht erreichen. Das ist ein bisschen auch unsere Schuld. Wir müssen dann vielleicht die Kommunikation dahingehend verändern, dass wir sie erreichen. Dass sie aufnahmefähig sind, wissen wir seit den letzten Wahlen. Weil wenn die trotz dieses Meinungsterrorklimas trotzdem FPÖ und AfD wählen, und zwar da hätten die absolute Mehrheit bei der Jugend, dann ist das ja nur eine Protestwahl, weil mit Programmen beschäftigen die sich eher weniger. Und wenn ich sage, was müssen wir tun, dann will ich einen Spruch meiner Mutter hier bringen, die sagt, hat immer gesagt, mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Es ist einfach so, das Jahr 2000 wurde angesprochen. Ich habe im Jahr 2001 meine erste Schülerzeitung gemacht. Damals haben wir geschrieben, dass das mit den Türmen da in New York nicht ganz so war, wie man glaubt. Gab natürlich gleich Riesenärger. Das war mein Einstieg und hat mir gefallen. Da bin ich jetzt dann im Journalismus dran geblieben. Aber seitdem hat sich so viel getan. So viele Leute sind aufgewacht. Mit Corona sind so viele Leute aufgewacht. Und bitte schaut, jetzt sitzen wir hier und machen das Alternativ-WEF. Ich glaube, dass jede Krise wieder neue Leute aufweckt, eben Lernen durch Schmerz. Das passiert, da müssen wir durch und wir müssen einfach beständig dranbleiben und nicht umfallen. Und ein Bild einer freien Welt von morgen zum Schluss, das wir trotzdem noch ein paar Minuten reingeholt haben, das möchte ich trotzdem noch mitgeben. Der Mensch kann sich nicht einbringen bei Demokratie, wenn er keine Zeit hat, weil er zugemüllt ist mit seinen Tagesproblemen. Man muss heute, wenn man eine Familie erhalten will, muss man 4 Jobs am besten machen, um durchzukommen. Man muss nicht nur Multitasking, sondern alles auf einmal irgendwie schaffen können. Und wenn wir aber eine Revolution, die nämlich wirklich stattfindet, ist die Revolution in der Technik mit der KI. Das, was Harari und andere sagen, das findet statt und wir können es auch nicht aufhalten. Künstliche Intelligenz, Automatisierung, Computer und Roboter, das wird stattfinden. Die Frage ist nur, was machen wir draus? Und ich plädiere dafür, wir können es ja nicht verhindern, so wie die Einfuhr des Automobils nicht verhindert werden konnte. Aber wir stellen das in den Dienst der Menschen. Und wir führen es nicht dorthin, dass wir sagen, wir benötigen die Menschen gar nicht mehr, weil das machen ja in Zukunft alles die Maschinen und die Menschen können weg. Das sagen wir nicht, sondern wir sagen, wir stellen diese Technik in den Dienst der Menschen. Und wer sagt denn, dass wir dann unbedingt 80 Stunden die Woche arbeiten müssen? Wenn wir dann auch noch das Problem dieses betrügerischen Fiat-Money-Zinseszinsgeldes angehen, dann bleibt auch noch mal viel, viel mehr Wertschöpfung übrig. Und dann würden die Menschen, das ist natürlich jetzt eine Vision, unglaublich viel mehr Zeit haben, sich für das wahre, gute und schöne zu engagieren. Und dort arbeiten wir hin, weil dann kriegen wir die mündigen Bürger. Dann sind wir wie in alten Athen, dass wirklich mündige Menschen auch per Losverfahren Verantwortung übernehmen können. Und ich glaube, dorthin können wir zusteuern und es gibt ganz wunderbare Entwicklungen. Wir müssen einfach dranbleiben.
Liebe Zuschauer, ich hatte Ihnen ein interessantes und spannendes Panel versprochen. Ich denke, ich habe Wort gehalten. Interessant ist wirklich das von Heiko Schöning hineingebrachte Losverfahren, das Herr Mies aufgenommen hat, um zu sagen, nur die Wahlbeteiligung ist entscheidend für die Vergabe von Sitzen. Und stellen Sie sich einfach mal vor, angesichts dieser zwei Eingaben, im Februar ist Bundestagswahl in Deutschland. Und die Bürger würden wissen, wenn ich nicht diesmal entscheiden muss zwischen Pest und Cholera, sondern ich gehe nicht hin, weil ich weiß, dass anschließend die nicht vergebenen Stimmen im Losverfahren an die Bürger fallen, dann wäre die Demokratie von morgen vielleicht schon früher realisiert, als wir uns das denken. Ich sage vielen herzlichen Dank für diese interessante Runde. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.